Rede Gottes in der Wüste, Teil 1. Ich lese uns den Bibeltext dazu aus 2. Mose, Kapitel 25, die Verse 1 bis 9, nach der Übersetzung Hoffnung für alle. Der Herr sprach zu Mose: Sag den Israeliten, sie sollen für mich eine Abgabe entrichten. Jeder, dem es am Herzen liegt, soll etwas von den folgenden Dingen für mich geben: Gold, Silber und Bronze, violette und purpurrote und karmesinrote Wolle, feines Leinen, Ziegenhaar, rot gefärbte Felle von Schafböcken, Tachasch, Leder, Akazienholz, Ull für den Leuchter, wohlriechende Gewürze für das Salböl und die Weihrauchmischung, Onyxsteine und andere Edelsteine, die auf dem Schurz und der Brusttasche des Priesters eingesetzt werden können. Die Israeliten sollen mir aus diesen Materialien ein Heiligtum bauen, denn ich will bei ihnen wohnen. Fertig das Heiligtum und alles, was dazu gehört, genau so an, wie ich es dir jetzt zeigen werde. Über 400 Jahre verbrachte das Volk Israel in Ägypten. Viele Jahre davon erlebten sie als Sklaven in den Diensten des Pharaos. Gott erhörte das Weinen und das Klagen seines Volkes und führte sie schließlich durch Mose mit mächtiger Hand aus Ägypten hinaus in die Wüste zum Berg Sinai. Dort erhielt Mose die 10 Gebote, die Gesetzestafeln, die den Bund Gottes mit dem Volk Israel besiegelte. Und dort erhielt er auch die Pläne für die Stiftshütte. Gott wollte unter seinem Volk wohnen. Dazu sollten sie für ihn, nach genauen Vorgaben, ein Heiligtum bauen. Stiftshütte ist eine Wortschöpfung Martin Luthers. Im Althochdeutschen wurde ein Ort, an dem man Gott begegnen konnte, als Stift bezeichnet. Und weil dieses Heiligtum kein festes Gebäude war, erhielt es durch Luther den Namen Stiftshütte. Andere übersetzten den hebräischen Ausdruck für dieses Heiligtum mit Zelt der Begegnung. Gott gab exakte und detaillierte Pläne an Mose weiter, wie diese Stiftshütte aussehen sollte. Nichts überließ er dem Zufall. Im 2. Mosebuch wird das auch sehr ausführlich in den Kapiteln 25 bis 31 und 35 bis 40 dargelegt. Für Gott musste das sehr wichtig gewesen sein, denn er hatte fähige Kunsthandwerker gerade für die Arbeiten an der Stiftshütte berufen und sie mit seinem Geist erfüllt. Lies dazu 2. Mose, Kapitel 31, die Verse 1 bis 6. Da ist von Bezalel und Oholiab die Rede, die Gott zu allen kunsthandwerklichen Arbeiten befähigte. So ist ein einzigartiges Heiligtum entstanden, das uns viel von Gottes Absichten offenbart. Bevor wir die Stiftshütte selbst genauer betrachten, möchte ich uns noch einige Überlegungen und Zahlen zum Lager der Israeliten in der Wüste weitergeben. Erstens, Erläuterungen zum Lager. Die enorme Größe dieses Lagers wird uns sicherlich überraschen, denn die Stiftshütte stand inmitten der 12 Stämme Israels, die nach genauen Angaben Gottes um das Heiligtum herum lagerten. Wie viele Menschen lebten denn in diesem Lager? Eine Zählung auf Gottes Anweisung hin ergab Folgendes: Alle wehrfähigen israelitischen Männer, die 20 Jahre und älter waren, wurden auf diese Weise nach ihren Familien geordnet, gemustert. Die Gesamtzahl der Gemusterten betrug 603.550. 4. Mose 1, Vers 45 und 46. Frauen und Kinder bis 20 Jahren sind also nicht berücksichtigt und auch nicht die Älteren, die nicht mehr kämpfen konnten, und auch der Stamm der Leviten nicht, der mit dem Priesterdienst betraut war. Daraus ergibt sich folgende Rechnung: Wenn wir zu jedem wehrfähigen Mann eine Frau rechnen und so eine Familie vorsichtig mit 3 Kindern annehmen, so kommen wir auf eine Zahl von über 3 Millionen. Dazu kommt auch noch, dass viele Nicht-Israeliten aus Ägypten mit dem Volk mitzogen. 2. Mose 12, 38. Aus weiteren Angaben der Bibel lässt sich schließen, dass die Kantenlänge des Lagers etwa 12.000 Ellen betrug. Das sind etwa 5.600 Meter. So lagerten die Israeliten um die Stiftshütte herum auf einer Fläche von über 31 Quadratkilometern. Das war also ein gigantisches Lager mit der Stiftshütte in der Mitte. Und diese gewaltige Menschenmenge versorgte Gott mit Wasser und Nahrung, und das mitten in der Wüste 40 Jahre lang. Welch ein gewaltiges Wunder und welch eine Demonstration der Macht Gottes. Gott wollte inmitten seines Volkes wohnen. Ich werde mitten unter den Israeliten wohnen und ihr Gott sein. 2. Mose 29, 45. Das ist auch sein Wille für unsere Generation heute. Paulus ruft das der Gemeinde eindringlich ins Gedächtnis. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? 1. Korinther 6, Vers 19. Und das gilt sogar in alle Ewigkeit. Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Offenbarung 21, Vers 3. Gott will unter seinen erlösten Kindern wohnen. Die Israeliten sollten nun erleben, wie das ist, wenn Gott mitten unter ihnen wohnt. Es war nicht möglich, ohne weiteres in die heilige Gegenwart Gottes zu treten. Davon gibt die Stiftshütte nun ein beredtes Zeugnis ab. Die Israeliten mussten immer wieder begreifen, dass Gott heilig ist und dass jeder Mensch tiefe Ehrfurcht vor ihm haben sollte, der in seine Gegenwart treten will. Heute ist dieses Empfinden kaum noch so anzutreffen. Und ich meine, dass uns das zum Schaden ist, denn Gott ist Gott. Und jeder, der bislang dem lebendigen Gott begegnet war, erzitterte vor ihm. Selbst der Apostel Johannes, der beim Abendmahl noch vertraut an Jesu Brust lag, fiel wie tot um, als er auf der Insel Patmos dem auferstandenen Christus begegnete. Siehe Offenbarung 1, Vers 17. Wenden wir uns nun der Stiftshütte zu. Worauf weist der Aufbau der Anlage und die Symbolik der Stiftshütte hin? Wir werden entdecken, dass alles in der Stiftshütte bis ins Detail Jesus Christus und sein Werk der Erlösung beschreibt. Und darum schrieb Gott auch jede Einzelheit genauestens vor. Zweitens, die Symbolik des Vorhofs und was uns das heute zu sagen hat. Wenn sich ein Israelit dem Vorhof der Stiftshütte näherte, fiel ihm schon von Ferne das strahlende Weiß der Umzäunung auf und ebenso auch die Wolkensäule über dem Allerheiligsten. Alles, was er in seinem Alltag kannte, war nicht so. Eine ehrfurchtsgebietende Reinheit und Heiligkeit strahlte dieser Ort aus. Der Israelit fürchtete sich vor dieser Heiligkeit. Was bewegte ihn also dennoch, in die Gegenwart Gottes zu treten? Er suchte Reinigung für seine Schuld und Sünde. Das veranlasste ihn, zur Stiftshütte zu gehen. Beachte bitte, der Vorhof zur Stiftshütte hat einen Eingang. Gott riegelt nicht alles ab, so dass keiner zu ihm kommen könnte. Er liebt die Menschen und will, dass sie kommen, und darum hat er in Jesus Christus einen Zugang zu sich geschaffen. Jesus selbst sagt von sich: Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Johannes 10, Vers 9. Der Vorhof zur Stiftshütte hatte eine breite Eingangstür, 9,2 Meter breit. Als wollte Gott sagen, jeder kann kommen. Das ist die frohe Botschaft. Diese Tür ist auch nicht aus Holz, sondern besteht aus einem Tuch. Selbst ein Kind kann ihn aufstoßen und durchschlüpfen. Der Vorhof zur Stiftshütte hatte allerdings nur einen Eingang. Jesus sagt von sich selbst: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Johannes 14, Vers 6. In seiner Weisheit hat Gott keine anderen Türen geschaffen. Andere vermeintliche Türen zu Gott, neben Jesus Christus, sind Irrwege. Wer mit seiner Schuld zu Gott kommen möchte, kann es nicht einfach nach seiner eigenen Vorstellung durch eine Religion, die ihm gefällt. Er kann nur auf dem Weg zu Gott gelangen, den Gott ihm anbietet. Diese Tür, auch wenn es nur ein Tuch ist, markiert ein klares Drinnen oder Draußen. Um in die Gegenwart Gottes zu treten, muss jeder Mensch durch diese Tür, durch Jesus Christus, eingegangen sein. Dem Israeliten nun, der den Vorhof betritt, fällt als erstes ein geschäftiges Treiben der Priester auf. Alle sind in Bewegung. Keiner kann sich irgendwo ausruhen oder hinsetzen. Sein Blick fällt dann auf das fast 5 Meter hohe Haus Gottes. Ehrfurchtsvoll blickt er dorthin. Er hat ein Opfertier mitgebracht und ein levitischer Priester fragt ihn, was sein Anliegen sei. Ja, er möchte Sühnung für seine Schuld. Daraufhin sagt ihm der Priester, dass er seine Hand auf das Tier legen soll, damit es stellvertretend für ihn sterbe. Als er fragt, ob das wirklich sein muss, erklärt ihm der Priester, dass nur durch Blut die Schuld vergeben werden kann. Dann tötet der Priester das Opfertier und bringt es zu dem Brandopferaltar, um es vor Gott zu verbrennen und so Sühne für die Sünde des Israeliten zu schaffen. Wir lesen im Hebräerbrief: Überhaupt ist nach dem Gesetz fast jedes Mal Blut nötig, wenn etwas gereinigt werden muss, und ohne das Blut eines Opfers gibt es keine Vergebung. Hebräer 9, Vers 22. Um Sühne für die Sünde der Menschen zu schaffen, musste Jesus Christus genau darum sein Leben lassen. Johannes der Täufer weist auf ihn hin und sagt: Seht, hier ist das Opferlamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt wegnimmt. Johannes 1, Vers 29. Diese Tatsache, dass wegen einer Sünde ein unschuldiges, fehlerfreies Tier sterben musste, wird tief in die Seele der Israeliten eingebrannt. Diese Opferungen wiederholten sich auch fortwährend. Tag für Tag wurde an diesem Brandopferaltar geopfert, um die Sünde zu sühnen. Es hörte nie auf. Alle Opfer sollten auf das eine Opfer Jesu am Kreuz hinweisen, wo er ein für alle Mal und für alle Zeiten für die Sünde bezahlt hat. Lies dazu Hebräer 10, Verse 11 bis 14. Vor der Stiftshütte stand noch ein Wasserbecken. Dieses Becken war ausschließlich für die Priester gedacht. Wenn sie sich an den Sünden der Menschen kultisch verunreinigt hatten, so mussten sie sich erst waschen, bevor sie das Heiligtum der Stiftshütte betreten konnten. Nach dem Neuen Testament sind alle erlösten Menschen Priester Gottes, wie Petrus das feststellt. Siehe 1. Petrus Kapitel 2, Verse 5 und 9. Und auch sie brauchen immer wieder Reinigung und Erneuerung in ihrem Priesterdienst als Christen. Alles in der Stiftshütte machte die Heiligkeit und die Hoheit Gottes offensichtlich. Gott nimmt es mit der Sünde sehr ernst. So ernst, dass er selbst Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, nicht verschonte, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Römer 8, Vers 32. Wir dürfen das also niemals aus den Augen verlieren. Es ist ein unverdientes, unbegreifliches Geschenk und Vorrecht, dass wir durch das Opfer Jesu Christi zu Kindern Gottes geworden sind. Wie ist es mit dir? Hast du dein Herz Jesus schon geöffnet? Ist er dein Herr geworden? Bist du ein Kind Gottes? Entscheide dich für Christus und schiebe diese Entscheidung nicht auf. In Jesus Christus findest du Vergebung für deine Schuld und Frieden mit Gott. Amen. Segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen.